Ja, ihr seht hier schon den jungen David. Natürlich ist es ein Schauspieler. Man hat ja damals keine Fotos geschossen. Und wie er also die Schleuder nahm und hat den Goliath damit erschlagen, also mit dem Stein, der in der Schleuder natürlich war. Wir wollen heute Gottes Gnade am Beispiel von David nachzeichnen. Und zwar bevor er König von Israel wurde. Dabei solle uns ganz bewusst werden, wie Gott in das Leben von David eingegriffen hat und wie Gnade auch wirklich, wirklich unverdient war. Ja, also das werden wir auch sehen. Gnade wurde dem David gegeben, obwohl er nicht um Gnade gebeten hat. Aber auf der anderen Seite werden wir auch sehen, wenn Gott gnädig ist, dann sollten wir diese Gnade auch ergreifen. Also nicht einfach dann so, war mal so und dann geht's weiter. Nee, so nicht. Wir werden die Kapitel 22 bis 30 im 1. Samuel so überfliegen. Was war vorher geschehen? Das Volk Gottes hatte ja gegen Gottes ausdrücklichen Willen, das Volk Gottes, also Israel, sich einen König erbettelt. Bitte, 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 gib mir einen König. Und Gott hat dies auch dann zugelassen und hat ihm, also diesem Volk, den König Saul gegeben. Der kam zum Regieren und dieser Saul lebte aber, würde sagen, als Scheingläubiger, der nur sich selbst im Blick hatte. Eine ganz markante Bibelstelle, um dies zu verdeutlichen, ist in 1. Samuel 15. Da heißt es, es geht hier um Saul, aber sprach zum Propheten Samuel, ich habe gesündigt. Super, super die Erkenntnis. Nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes. Was ist das? Also wenn ich erkenne, ich habe gesündigt, dann muss ich zuerst mal sagen, Gott, vergib mir. Ich werfe mich nieder zu deinen Füßen und bitte dich um Vergebung. Aber nein, hier, ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Also hier geht es gar nicht, ja, ist er mein Gott, sondern es ist dein Gott. Und dann kehrte Samuel um, folgte Saul und Saul betete den Herrn an. Wow. Ja, also, das ist schon ein starkes Stück, ja, von Saul, das so zu lesen. Und diese Haltung von Saul zog sich auch durch. Gott ließ ihm kurz vorher, bevor er dies gesagt hat, noch deutlich machen, dass Saul eigentlich jetzt, was heißt eigentlich, dass er jetzt zu Ende ist, dass sein Königtum vorbei ist. Sehen wir auch hier, Samuel spricht hier zum Saul, der Herr hat heute dein Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Dieser König wird dann David sein. Auch das ist dann schon vorher klar gewesen. Samuel hat den Auftrag, David als zukünftiger neuer König zu salben. Das sehen wir hier in 1. Samuel 15, 28. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn, also hier den David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Also der David hatte Gottes Geist bekommen und er lebte und wohnte in ihm, dieser Geist. Also hier sehen wir. Dies erlebte David in seinen jungen Jahren. Dann kam die ganze Sache mit Goliath, mit dem, dass David beim König Saul Harfe spielte, dass David und Jonathan, der Sohn von Sauls Freunde wurden, dass Saul auch dann auf einmal immer böser wurde dem David gegenüber und David letztendlich vor Saul fliehen musste. Auf der Flucht scharten sich dann eine Truppe von 400 Männern, die wuchs dann später auf 600 Männer an. Und dies geschah alles noch bevor er 30 war. Also der war ein junger Kerle, ja, als er das alles erlebt hat. Denn es heißt hier in 2. Samuel 5, Vers 4, David war 30 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 40 Jahre alt. Also hier, liebe Leute, wenn ihr heranwachsend seid, junge Leute, ihr müsst nicht warten, bis ihr irgendwie so alte Knacker werdet wie ich, ja, um dass dann Gott irgendwie noch was mit jemand machen kann, ja, sondern er greift sich junge Leute heraus. David war ein super Beispiel dafür, ja, wenn man noch voll im Saft steht. Ja, gestern war ich die Treppe hochgegangen, ich habe gedacht, ich breche ab, hier mit schweren Kisten und so, wusste ich noch, als ich ein junger Kerl war mit 30 oder 25, da ist man hochgehüpft, wie eine Gazelle oder ähnlich, aber ihr wisst, was ich meine, ja, und es ist auch ein Appell. Als Junger kann man schon einen Goliath niederstrecken. Das geht. Aber schauen wir uns jetzt David an. Er war auf der Flucht vor Saul. So ist es gewesen. Er hielt sich im Land der Philister auf. Und dann kam er zu den Moabitern. Das waren beide Feinde von Israel. Also Philisterland, Moabiterland, das war alles kein gutes Land. Und dort war jetzt der David. Und die erste Sache habe ich unter die Überschrift gestellt, David möchte wieder auf Gott hören. Ich lese den Text. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, also zu diesem David, die in Not und Schulden waren und alle, die ein verbittertes Herz hatten. Eine schöne Truppe, schöne Gemeinschaft. Und er wurde ihr Oberster. Und sie hielten es mit ihm etwa 400 Mann. Und David ging von dort nach Mizpe in Moab und sprach zum König von Moab, lass doch meinen Vater und meine Mutter herkommen. Asyl, und bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er führte sie vor den König von Moab, und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gad sprach zu David, bleibe nicht auf der Bergfeste, sondern geh ins Land Juda. Und David ging weg und kam in den Wald Haret, das war übrigens in Juda, dieser Wald. Ihr habt sicherlich hier auch das nochmal gelesen, David möchte wieder auf Gott hören. Kurz vorher war eben David von Saul geflohen ins Philisterland. Dort war er Hals über Kopf hingekommen. Es wird nicht berichtet, dass er da gebetet hätte oder dass er sein Leben in Gottes Hände wusste. Das war einfach nur raus, raus, weg, 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 weg von Saul. Ja, so war's. Und das war dann aber auch so bei ihm, und das werden wir später auch nochmal sehen, er lebte nicht von der Verheißung, dass er vorher mit Öl gesalbt wurde, dass Samuel gesagt hat, du wirst doch der neue König. Er ruhte nicht in diesen Verheißungen. Ja? Und es heißt doch, ja, dann in ab Vers 13, diese Worte nahm sich David zu Herzen und fürchtete sich vor Achis. Es geht hier nochmal um diesen Philisterkönig da vorher, bevor er nach Moab gegangen ist. Also dieser Text ist vorher, ne? Ja, Und Vers 14, und er stellte sich wahnsinnig vor diesem Achis, ja, vor ihren Augen und gebärdete sich wie verrückt unter ihren Händen und kritzelte an die Flügel des Stadttors und ließ seinen Speichel in sein Bart fließen. Da sehen wir die Verzweiflung von diesem David. Ja. Da sprach Achis zu seinen Knechten, ach, ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Was bringt ihr denn den zu mir? Fehlt es mir etwa an Verrückten, dass ihr diesen Mann hergebracht habt, damit er bei mir tobt? Soll er in mein Haus kommen? Die Frage ist natürlich, es ist ja unmöglich, ja? Der soll doch wieder da aus, also den brauchen wir nicht. Den Achis übrigens, den werden wir später noch öfter mal hören, der ist sehr wichtig. Aber hier sagt er, der David muss raus. Und dann kam er nach Moab, zu dem anderen König. Und David konnte nicht von seiner Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, leben. Er stellte sich selbst wahnsinnig und Gott deckte zumindest seine Unehrlichkeit nicht auf. Ja? Er strafte David nicht, weil er hier sich nicht auf Gottes Zusage verlassen hat. Und David wurde eben, wie gesagt, nach Moab verjagt. Ne? In meinem Haus, sagt der Philister, da läuft dann gar nichts. Und jetzt kommen wir zu der angegebenen Stelle. Hier handelt David anders. Er sagte gleich, schauen wir nochmal zurück, ja, ich will bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Also jetzt ein neuer Anfang, so sieht's aus, ein neuer Anfang. Er hat irgendwie vorher sein Leben ein bisschen in die Sackgasse geführt, Gott hat ihn durch den Philisterkönig weitergeschickt und jetzt ist er bei den Moabitern ein neuer Anfang. Und er bekennt sich zu Gott. Und dann kommt Gott und schickt seinen Propheten, den Prophet Gad. Und der sagt, bleib mal nicht hier, sondern geh wieder zurück in dein Land. Vertraue doch bitte jetzt Gott, mach's. Und David geht mit seinen Leuten. Jetzt schauen wir uns ein paar Siege an von David. Als nun David in Israel war, kam folgende Nachricht. Ja, es wurde aber dem David berichtet, siehe, die Philister kämpfen gegen Kelia oder Kehila, ja, und plündern die Tenne. Kehila ist im israelischen Gebiet. Da fragte David den Herrn und sprach, soll ich hingehen und diese Philister schlagen? Aha, er betet. Und der Herr sprach zu David, geh hin, schlage die Philister und rette Kehila. Gut. Gesagt, getan. Aber nicht ganz getan. Was sagen die Männer von dem David? Vers 3. Siehe, wir fürchten uns. Wir fürchten uns schon hier in Juda. Warum denn? Weil doch das Saul ist, wenn der das spitz kriegt. Ja? Und jetzt sollen wir auch noch hier in Kehila, ja, die Leute befreien? Unmöglich. Das ist doch ganz schwierig. Also David, der Oberste, hat jetzt ein Truppenproblem. Aber wie handelt David? Da fragte David den Herrn wieder. Und der Herr antwortete ihm und sprach, mach dich auf, zieh hinab nach Kehila, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Und irgendwie hat der David es geschafft, so zog David samt seinen Mannen nach Kehila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihr Vieh weg und fügte ihnen eine große Niederlage zu. So rettete David die Einwohner von Kehila. Wir sehen hier, dass David immer wieder Gott fragt. Ja? Wunderbar. Und er hat dann auch Siege erlebt. Er lässt sich von seinen eigenen Leuten nicht einschüchtern, und Gott, ja, ist segensreich bei ihm. Wie geht's weiter? Es geschah aber, als Abjatar, der Sohn Achimelechs, zu David nach Kehila floh, da trug er das Ephod mit sich hinab. Das war so ein Priester, der ist da zu dem David gekommen. Da wurde Saul gesagt, dass David nach Kehila gekommen sei. Und Saul sprach, Gott hat ihn in meine Hand ausgeliefert, denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gegangen ist. Und Saul ließ das ganze Volk zum Krieg zusammenrufen und nach Kehila hinabziehen, um David und seine Männer zu belagern. Das ist eine Geschichte. Ja, weil David Gott geglaubt hat, ist er nach Kehila gegangen. Trotz Widerstand der eigenen Leute. Er hatte die Stadt befreit und das hatte Saul gehört und jetzt kommt der. Also, ja, wenn man was Gutes tut, kommt auf einmal die Gefahr und das Böse. Das erlebte hier Saul. Jetzt ist die Lage schlimmer geworden. Der König von Israel, der viel mächtiger ist als die Philister, die hier da mal was bei Kehila durcheinander gebracht haben, der kommt jetzt. Und er weiß, wenn wir in der Stadt sind, drumherum ist alles zugeschlossen, der belagert uns und wir verhungern oder sonst was. Jetzt war die Frage von David: Werden die Leute von Kehila uns gegenüber freundlich sein? Werden sie zu uns stehen, so wie wir zu ihnen gestanden sind? Werden sie es machen? Was denkt ihr? Wäre eigentlich normal. Der Andi hat weitergelesen. Er hat genau, okay, schauen wir mal, wie es war. Weil aber David erfuhr, dass Saul Böses gegen ihn plante, sprach er zu Abjatar, dem Priester, bring das Ephod her. Und David sprach, o Herr, du Gott Israels, dein Knecht hat die zuverlässige Nachricht gehört, dass Saul danach trachtet, nach Kehila zu kommen und die Stadt um meinetwillen zu verderben. Werden die Bürger von Kehila mich in seine Hand ausliefern und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Dann lasse doch dein Knecht wissen, o Herr, du Gott Israels. Da sprach der Herr, er wird herabkommen. Und da sprach David, werden die Bürger von Kehila mich und meine Männer in die Hände Sauls ausliefern? Werden sie es tun? Der Herr sprach, sie werden dich ausliefern. Tja, das hast du jetzt davon, dass du geholfen hast. Die Kehila-Leute, den ist das Hemd näher als der Mantel. Wenn es hart auf hart geht, dann lassen die dich im Stich. So ist es. Das hast du jetzt davon, David, dass du der Stimme Gottes gehört hast. Kann man das als Gläubiger verstehen? Hat denn David von seinem Kampf gegen die Philister selbst etwas gehabt? Er selbst? Nein, er hatte gar nichts gehabt. Er hatte nur jetzt Saul auf den Fersen, das war's. David, der Anführer, musste sicher jetzt auch seine Männer so manches erklären und dann schenkt Gott ihm auf einmal unverhofft Hilfe. Hat er nicht gedacht. Unverhofft. Und auch das geschieht, wenn Kinder Gottes in Not kommen. Hier kommt Jonathan. Als nun David erfuhr, dass Saul ausgezogen sei, um ihm nach dem Leben zu trachten, und David befand sich gerade in der Wüste Sif in Horesha, da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte dessen Hand in Gott. Und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. sondern du wirst König werden über Israel und ich will der Nächste nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß dies wohl. Peng. Das war eine Botschaft, das war eine Bombe. Ja, in dieser Not. Ja. Gott schenkt durch den Königssohn Jonathan dem David eine Verheißung. David, halte durch. Du wirst König und Saul weiß das auch. Jonathan stärkte Davids Hand in Gott. Das heißt, Davids Hand ist ja der Ausdruck für Davids Taten. Wenn seine Hand in Gott gestärkt wurde, dann konnte David weitermachen. Mach weiter, zieh dich nicht einfach zurück. Weiter den Weg Gottes gehen. Er wurde durch Jonathan ermutigt, weiter im Glauben an den allmächtigen Gott zu handeln. Wichtig, ganz wichtig. Ein sehr wertvolles Geschenk. Weißt du, wenn du in Not bist und dir legt jemand die Hand auf die Schulter und sagt, mach weiter, denn Jesus lebt noch. Er lebt noch. Ja, kannst weitermachen. Er will dich noch weiter begleiten. Er hat doch gesagt, jeden Tag bin ich bei dir, oder? Oder hat er den heutigen Tag vergessen? Nein, er lebt noch. Ja, stärke die Hand in Gott. David, lass dich nicht von dem Sichtbaren beeindrucken. Die Leute, denen du geholfen hast, verraten dich. Saul, der eine Übermacht hat, kämpft gegen dich. David, vertraue doch den Zusagen Gottes. Nun gab es zwei Begegnungen mit Saul. Zwei Stück. Einmal in einer Höhle. Hier, da war der David ja mit seinen Männern hinten in der Höhle, Vers 4. Und in Vers 5, der Saul war da noch hingegangen in die Höhle, um seine Füße zu bedecken. Weiß jemand, was das bedeutet, Füße bedecken? Ihr wisst Bescheid, also er war einfach mal austreten, ja. Die Leute haben das dann so gesehen, ja, wie dann der Saul so da war. Und er hat gedacht, er war ganz allein, aber siehst du, so kann es manchmal kommen, ne. Vers 5, da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Okay, jetzt kommt die wunderbare Erklärung. Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben und du wirst mit ihm machen, was dir gefällt. Und dann, David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Hat ihn also leben lassen. Ja. Und ja, später die zweite Begebenheit, da war Saul in einer Wagenburg. Wisst ihr, was eine Wagenburg ist? Da ist also ein Mittelpunkt, das ist die sicherste Stelle. Und drumherum werden so diese Streitwagen gestellt von diesem Heer, ja, von diesem Angriffsheer, in der Mitte. In der Mitte ist der sicherste Punkt. Saul war wieder auf dem Weg, dass er den David verfolgt hatte. Vorher, ich meine, wie er das mit der Höhle, da hat David sich dann später gemeldet und hat gesagt, hallo Saul, ich wollte dir nichts Böses tun, bitte, glaub mir. Und Saul hat es erstmal gesagt, ja, das glaube ich jetzt, aber ist dann später wieder losgezogen, um den David zu haschen. Und hier, Saul war in der Wagenburg im Mittelpunkt die sicherste Stelle. Und da hatte David Folgendes gesagt, Vers 6. Da redete David und sprach zu Abimelech, dem Hethiter, und zu Abisai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joab, so, wer will mit mir zu Saul in das Lager hinabsteigen? Und Abisai sprach, ich will mit dir hinabsteigen. So kam David und Abisai zum Volk bei Nacht Und siehe, Saul lag da und schlief in der Wagenburg und sein Speer steckte in der Erde bei seinem Kopfende. Abner aber und das Volk, Abner war der Chef von Saul, ja, das war der Heerführer. Und das Volk lag um ihn her, da sprach Abisai zu David, Gott hat deinen Feind heute in deine Hand ausgeliefert. Und nun will ich ihn noch doch mit dem Speer in den Boden spießen, nur einmal, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. Also ein Stich und Saul ist erledigt. David hat das nicht gewollt. David hat den Speer mitgenommen und dann noch so einen kleinen Krug. Und später von der Anhöhe hat er gesagt, hallo Saul, ja, ich will dir nichts Böses. Ja. Du bist der Gesalbte von Israel, von Gott für Israel. Ja, und so hat er gehandelt. Das Ergebnis von diesen beiden Dingen, wo David den Saul am Leben ließ, können wir im folgenden Vers lesen. Saul sprach zu David, gesegnet seist du, mein Sohn David. Du wirst es gewiss tun und vollenden. Das heißt, das Königtum wird dir zufallen und vollenden. David aber ging seines Weges und Saul kehrte wieder an seinen Ort zurück. Wie geht es jetzt weiter? Davids Glaubenskrise. Die Krise im Leben Davids. Gleich einen Vers darunter. Einen Vers. Ja, 9 Kapitel. Da sagte David auf einmal. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Und weiter sagt er, es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe. Dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen und so werde ich seiner Hand entkommen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Dass jemand, der gerade Gottes Handeln so hautnah erlebt hat, auf einmal in so ein tiefes Loch fällt. Ja. Und glaub mir, David ist gar nicht der Letzte, dem das passiert ist. Vielleicht bist du auch jemand, der sowas erlebt hat. Mir fiel das ein bei diesem Prophet Elia. Kennt ihr wahrscheinlich auch diese Geschichte, wo der Elia so mutig war und die Baalspriester damals so herausgefordert hat und hat gesagt, ja, wer ist denn der lebendige Gott, der wirklich sich zu seinem Volk stellt? Und der da über ihn heißt es hier, ich lese mal den Text hier vor, von Vers 36, Kapitel 18 im 1. Königebuch. Und es geschah um die Zeit, damit das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, also hier die ganzen Leute, die sich hier versammelt haben, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Lass das jetzt mal alles erkennbar werden. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Ja. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf dem Graben. Ja. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, Der Herr, Yahweh ist Gott, Yahweh ist Gott. Die konnten sich gar nicht mehr halten. Das war einfach ein ganz starkes Bedürfnis. Jetzt auf die Knie. Und jetzt wird dieser Gott geehrt. Der Elia, der das erlebt hat, aufgrund seiner Rede, ja, ist das dann passiert. Der hätte doch sagen können, was habe ich für einen Gott? Was soll da noch was dagegen tun? Wer kann noch was dagegen tun? Aber nur ein paar Verse weiter, Geschwister, da heißt es, und Ahab erzählte der Isabel alles. Ahab war der König und die Isabel seine Frau, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Das war auch noch die Folge. Da stand die Isabel einem Boten zu Elia, da sandte diese Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre wie du mit ihrem Leben. Und als er, also Elia, das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Das bedeutet, er hatte Angst, erbärmliche Angst. Jetzt können die mich auch umbringen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Und er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit. Und er kam und setzte sich unter den Ginsterstrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug, nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wahnsinn, welch ein Loch ist er gefallen und der David auch. Wisst ihr, Geschwister, mir hat ein älterer Bibellehrer auch gesagt, Martin, pass auf, wenn Gott dir Segen schenkt, das kann eine große Versuchung später kommen, dass du in ein Loch fällst. Und das stimmt. Ja? Dass man von Gefühlen vielleicht so eingenommen wird, die völlig unreal sind und doch uns so beeinflussen. Nach dem größten Sieg die große Anfechtung, so auch bei David. Deshalb wachsam, liebe Geschwister. David flieht ohne Gebet ins Philisterland, um seine Haut zu retten. Und hier sehen wir das. Wo geht er hin? So machte sich David auf mit seinen 600 Mann, also er hat eine größere Truppe, die bei ihm waren, und gingen hinüber zu Achis. Achis, dem Sohn Monachs, dem König von Gat. Und David blieb bei Achis in Gat samt seinen Männern. Das war eben im Philisterland. Jeder mit seinem Haushalt, also das waren neben den 400 Männern, die hatten noch einen Haushalt dabei, also waren noch Frauen, 1, 2, 3, 4, weiß nicht, wie viel da jeder Einzelne hatte, mit den Kindern und so weiter. Es waren also ein richtiges Völkchen. Und auch David mit seinen beiden Frauen. Und als es Saul berichtet wurde, Vers 4, dass David nach Gat geflohen war, suchte er ihn nicht mehr. Also das, was der David gedacht hat, wenn er jetzt mal ins Philisterland ging, dass der Saul ihn nicht mehr sucht, das stimmt. Das hat so gepasst. Aber war das wirklich der Wille Gottes? Mit Achis hat sich nun David besprochen. Er hat sich nicht mit Gott besprochen, sondern mit Achis. Und Gott schweigt. Da heißt es hier, und David sprach zu Achis, wenn ich doch Gnade vor deinen Augen gefunden habe, so lass mir einen Platz in einer der Städte auf dem Land geben, damit ich darin wohne, denn warum sollte dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen? Ja. Da gab ihm Achis an jenem Tag Ziklag, daher gehört Ziklag den Königen Judas bis zu diesem Tag. Die Zeit aber, die David im Land der Philister wohnte, betrug 1 Jahr und 4 Monate. Und bitte, wenn ihr den Weg Gottes verlasst, macht nicht 1 Jahr und 4 Monate draus. Kürzt ab. Wäre besser. Und David konnte sich nun mit seinem Heer da den Ziklag als neue Heimat einrichten. Ja, und was machte er dort? Was macht wohl ein Christ, wenn er nicht mehr im Willen Gottes ist, wenn er nicht mehr im Land dort ist, wo er hingehört? Was macht er denn? David aber und seine Männer zogen ihn auf und machten einen Einfall bei den Geschuritern und Girisitern und Amalekitern, denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis nach Schur hin und bis zum Land Ägypten. Als aber David das Land schlug, ließ er weder Männer noch Frauen leben und nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele, Kleider und kehrte zurück und kam zu Achis. Also das war immer dieser Philisterkönig. Wenn dann Achis sprach, habt ihr heute keinen Einfall gemacht, so sagte David, doch, im Südland von Juda. Zu den eigenen Brüdern. Und in Südland der Jachameliter und in Südland der Keniter. David aber ließ weder Männer noch Frauen lebendig nach Gad kommen, denn er sprach, sie könnten gegen uns aussagen und sprechen, so hat David gehandelt. Und er ging vor, solange er im Land, und so ging er vor, solange er im Land der Philister wohnte. Und Achis glaubte David und dachte, er hat sich bei seinem Volk Israel sehr verhasst gemacht. Darum wird er für immer mein Knecht bleiben. Wisst ihr, David, der brandschatzte wie der islamische Staat, ja, so in seiner Umgebung. Er log den Achis an, dass sich die Balken bogen. Und daran hat er sich und seine Männer gewöhnt. Ja, er war ja Vorbild. Und die anderen sind alle mitgegangen. Ja, so war's. Morden, Lügen, Brandschatzen, Beute nehmen. Alles im Land des Feindes. Alles dort, wo Gott ihn nicht hingestellt hat. Hätte man David gefragt, ja, warum tust du denn das? Hätte er sicherlich auf die Verantwortung hingewiesen. Ja, ich muss ja für meine Leute sorgen, ne? Und, naja, Bauer will ich jetzt nicht sein, wir können eben das. Der Achis glaubte dem David und es hat auch irgendwie funktioniert. Ja, hat funktioniert. Es, liebe Geschwister, es funktioniert im Land des Feindes auch. Ja, da kommt man nicht gleich irgendwo in so eine Situation, wo alles schief läuft. Aber Davids Glauben an Gott ist von einem Ungläubigen nicht mehr zu unterscheiden. Nicht mehr zu unterscheiden. Er hat sich völlig angepasst. Und es kommt noch tiefer. Und es geschah zu jener Zeit, dass die Philister ihre Heere zum Krieg zusammenzogen, um gegen Israel zu kämpfen. Und Achis sprach zu David, du sollst wissen, dass du mit mir ins Kriegslager ausziehen wirst, du und deine Männer. Also der Achis, ne, der Philisterkönig, der möchte, dass der dabei ist. Da sprach David zu Achis, wohlan, so sollst auch du erfahren, was dein Knecht tun wird. Und Achis sprach zu David, darum will ich dich zu meinem Leibwächter machen für die ganze Zeit. Achis also bittet den David, dass er gegen sein eigenes Volk, es geht hier um sein eigenes Volk, gegen seine eigenen Brüder kämpft und David willigt sofort ein. Tja, die Philister haben da aber was dagegen. Sie sagen hier, die Philisterfürsten, was sollen eigentlich dieser Hebräer da, also der hilft ja gar nichts, ne? Der könnte sich ja nochmal umwenden. Und in Vers 4 heißt es, die Philister wurden zornig auf den Achis, dass er es überhaupt machen wollte und sagten dann, lass den Kerle umkehren, den David, mit seinen Leuten, den brauchen wir nicht. Ne? Das könnte sein, dass da noch was ganz anderes kommt. Ja, verständlich, denke ich. Die Philister wollten sich keine Laus in den Pelz setzen. Sie vertrauten einfach dem David nicht. Und wie handelt jetzt der David? Er sprach zum Achis, was habe ich denn getan? Und was hast du an deinem Knecht gefunden, seit der Zeit, da ich vor dir gewesen bin, bis zu diesem Tag, dass ich nicht komme und gegen die Feinde meines Herrn, deinem König, kämpfen soll? Es geht hier immer um Israel. Er will gegen Israel kämpfen. Und Achis antwortete und sprach zu David, ich weiß wohl, dass du in meinen Augen wohlgefällig bist, wie ein Engel Gottes. Aber die Fürsten haben eben gesagt, das darf nicht sein. David wollte wirklich gegen sein eigenes Volk kämpfen und so weit kann es sogar kommen. Ja, wenn man sich als Gläubiger wegbewegt. Auf einmal sind die anderen, meine Brüder und Schwestern, ja, die komischen Leute, die Feinde, ja, seltsam. Also David hätte gegen sie gekämpft. Aber David war noch nicht verloren. Gott in seiner Gnade hilft ihm aus dieser, seiner schweren Not heraus. David hat jetzt nicht gebetet, Herr, hilf mir, auf dem richtigen Weg zu gehen. Gar nicht. Und welch eine große, segensreiche Aufgabe wird doch noch durch David auch durchgeführt. Gott lässt David nicht fallen. Die schmerzhafte Umkehr. Seid ihr noch fit oder wie geht's euch denn überhaupt? Geht's noch, Ruth? Geht noch. Gut. Gehen wir noch zur Umkehr. David durfte also nicht mit in den Krieg und ging wieder nach Ziklag in seine Heimat. Was erlebt er dort? Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Boah, was ist denn hier los? Und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt. Vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen und ihre Söhne und Töchter gefangen weggeführt waren, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Also die haben die Leute wirklich geliebt. Ja. Auch die beiden Frauen Davids, Achionam, die Jesireliterin, und Abigail, die Frau Nabals, des Karmeliters, waren gefangen, weggeführt worden. Alles hatte David in der Fremde verloren. Alles. Seine Familie weggeführt, seinen Besitz, alles verbrannt. Aber es kam noch schlimmer, Geschwister. Es kam noch schlimmer. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Also das heißt, die Trauer des Volkes schlug nun in Hass um. David ist an allem schuld. Die Amalekiter, die er ja auch durch seine Raubzüge wütend und hassend gemacht hat, haben nun alles verbrannt und unsere Leute weggeführt. Steinigt ihn! Der ist schuld. Und da ist die Wende. Hier am Tiefpunkt, wo David nichts mehr hat und selbst das Leben verlieren kann. Also mehr geht nicht. Also tiefer geht's nicht. Und dort heißt es nun, und David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Da hatte ich mir wieder dran erinnert, hey, wo bin ich eigentlich? Und David sprach zu Abiathar, dem Priester, dem Sohn Achimelechs, bring mir doch das Ephod her. Und als Abiathar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David vielleicht nach langer Zeit zum ersten Mal wieder den Herrn, soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm, ja, geh nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Ja, David besinnt sich mal wieder auf seine Verheißungen, auf das, was Gott ihm doch schon lange zugesagt hat. Und er wird ihm gewisslich helfen. Gott wird ihm gewisslich helfen. Es erinnert mich auch ein bisschen an den verlorenen Sohn, der ja auch gesprochen hat, ja, wie ist denn das, jetzt bin ich hier und ich habe doch noch einen Vater. Und da gibt es doch Tagelöhner, denen geht's besser. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und David durfte auch wissen, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Jetzt fragt David wieder Gott und Gott antwortet ihm. Und David, so wie seine Männer, erlebten den Sieg. Vielleicht noch dies Info zum Schluss. Wir sind nämlich jetzt gleich am Schluss. David zog mit seinen 600 Männern den Beutejägern hinterher. 200 haben auf halber Strecke schlapp gemacht. Wir haben gesagt, wir können nicht mehr, es ist einfach Schluss. Ja. Waren vielleicht auch 60 und älter, so wie ich. Und die blieben dann zurück. Und als der Kampf beendet war, also der hat dann mit 400 Leuten dann den Kampf durchgeführt, gefangen befreit, kam wieder zurück und traf dann die 200, die eben sich da am Fluss da ausgeruht haben, haben noch auf Geräte aufgepasst. Und was sagten da auf einmal einige von diesen Kämpfern, ja, die mit David waren? Ja? Da ergriffen alle Männer Bilials unter denen, die mit David gezogen waren, das Wort und sprachen hier: Weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen auch nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben, außer jedem seine Frau und seine Kinder, die sollen sie wegführen und gehen. Also das heißt, gerade noch das, was ihr so am Leib habt, das könnt ihr behalten und dann kriegt ihr noch die Frau und ein Kind, da brauchen wir ja nicht für sorgen. Und dann, das ist dann genug für euch. Da sprach David: Ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder. Mit dem, was uns der Herr gegeben hat, er weiß, wer hat uns denn den Sieg geschenkt? Der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. David wusste, Gott hat hier geschenkt, Hilfe gegeben. Und er gibt jetzt jedem wieder die Chance für einen Neuanfang. Ja, jeder bekommt was von der Beute. Jeder darf dabei sein. Alle, die mehr gekämpft haben, die anderen, die auf die Geräte aufgepasst haben. Und noch etwas. Als er bei David nach Ziklag kam, also wieder noch so im Philisterland da, sandte er von der Beute den Ältesten in Juda, okay, Juda, seinen Freunden und sprach: Seht, da habt ihr ein Geschenk von der Beute der Feinde des Herrn. Davids Herz war wieder Gott ergeben. Wir haben heute Gottes Gnade im Leben Davids gesehen. Nachdem David wieder nach Gott fragte und ihm gehorchte, hatte er außergewöhnliche Glaubenssiege erlebt im Land seiner Heimat. Dann kam auf einmal grundloses Verzagtsein und Zweifel in sein Herz. Leider ging er damit nicht zu seinem Herrn, sondern nahm sein Leben selbst in die Hand. Er ging aus dem Land der Verheißung in das feindliche Gebiet und dort log, mordete und brandschatzte er, ebenso wie es die Welt tut. Er war so verwirrt, dass er sogar gegen seine eigenen Brüder kämpfen wollte. Doch Gott in seiner Gnade führte David am Tiefpunkt, wo es nicht mehr weitergeht, zur Umkehr. Er sollte nur noch wählen können: Tod durch Steinigung oder Leben durch Hingabe an Gott. Gott ließ sich erbitten und half ihm aus aller seiner Not. Und das noch, bevor er 30 Jahre alt war. Ich weiß nicht, hast du was aus dieser Geschichte gelernt? Für dein eigenes Leben? Ich kann nur den gnädigen Gott preisen, der sich nicht beirren lässt, seinen Gläubigen nachzugehen, um ihnen den guten Weg zu zeigen. Jedoch, und das ist auch wichtig, genauso wichtig, musste David auch bereit sein, dann auch wirklich den Weg Gottes zu gehen. Amen.